Bei diesem Zeitgenossengespräch ist eine Erklärung zum Anfang notwendig.
Okay.
Michael Kötz und ich kennen uns seit Unzeiten, sind fast gleich alt, mit einem Jahr Unterschied, also mit 60er. Und wir duzen uns auch seit einer geraumen Zeit. Und da wäre es jetzt, glaube ich, sehr schwierig, wenn wir jetzt bei diesem Zeitgenossengespräch uns siezen würden. Herr Dr. Michael Kötz, möchten Sie gesiezt werden?
Oh ja, bitte.
Das wäre dann doch vielleicht fast gar so ein kleines bisschen Realsatire. Also wir bleiben beim Du, ne?
Ja, klar.
Wir haben, und das muss man einfach sagen, wir haben dieselbe Sozialisation. Wir sind in den 50er, 60ern zum Kino gekommen, haben es faszinierend gefunden, haben dann die Nouvelle Vague mitgemacht, hatten natürlich den Adorno, den Benjamin und den Marcuse permanent unterm Kopfkissen. Mhm. Dann kam der Strukturalismus und das war dann etwas schwieriger und damit hörte dann eigentlich auch das, was Nouvelle Vague bedeutete und das, was junger deutscher Film bedeutete, auch das, was Free Cinema bedeutete, auf. Mhm. Es wurde mit einmal ganz anders gedacht und du hast da ein Buch geschrieben, das ist deine Doktorarbeit, glaube ich, Der Traum, die Sehnsucht und das Kino, Film und die Wirklichkeit des Imaginären, So hat man damals geschrieben, das war Strukturalismus. Ich habe das immer nicht so richtig verstanden, was der Jacques Lacan oder Deleuze und so geschrieben haben. Ich fand das irgendwie immer ganz interessant und dachte immer, also irgendwie bin ich zu blöd dafür. Wie ist es dir gegangen? Du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Du hast das alles verstanden, unterstelle ich mal.
Ja, ich glaube eine ganze Menge davon, wenn ich auch heute, glaube ich, wiederum zwei Drittel davon vergessen habe, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe Passagen meines Buches von damals selber nicht mehr. Also ich habe das damals Elfenbeinturm genannt, in dem ich am Wochenende zum Weiterschreiben dieser Doktorarbeit geklettert bin. Unter der Woche habe ich dann das gemacht, was du auch so lange gemacht hast, nämlich fürs Radio Filmkritiken gesprochen. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Am Wochenende musste es dann theoretisch irgendwie in den Berg hoch. Und das war aber eigentlich toll. Ich habe dann manchmal gemerkt, dass ich bei den Kritiken am Montag noch davon gelebt habe, was ich mir da alles überlegt und angelesen habe. Aber um die Geschichte zu erzählen, es hat ja alles immer eine Biografie. Auch Theorien, die einen länger beschäftigen, die man nicht einfach mal so liest. Ein Buch, mal eben im Urlaub, vielleicht auch ein Sachbuch, nicht ein Roman. Wie jetzt kürzlich gerade wieder. Das sind Dinge, die interessant sind. Aber manches ereignet sich, dass zu einer Lebensgeschichte wird, also zu etwas, was einen wirklich tief beschäftigt. Und das war bei mir Lacan und eigentlich war es Deleuze-Guattari, die schrieben damals einen Anti-Ödipus. Den habe ich gelesen und habe mich irgendwann gelangweilt, weil ich dachte, wo schreiben die dauernd ab? Und bin dann wie so ein Höhlenforscher da unten zu den Anmerkungen gegangen und das war dann eben immer Lacan. Das zweite war Luce Rigueret, eine Feministin. Ich bin mal zwischendurch Feminist geworden, jedenfalls theoretisch, ja, praktisch glaube ich nicht.
Schwierig, ja.
Ja, praktisch nicht. Da bin ich schon ganz normal. Aber die Theorie fand ich faszinierend, eine Alternative quasi zur patriarchalen Gesellschaft, die ja auch eine traurige Geschichte hat, eigentlich von einem, will sich ausbreiten. Aber die war auch eine Lacan-Schülerin. Dann dachte ich so, jetzt musst du mal an den Vater. Ja, das war ein merkwürdiger Gesell. Das war ein Psychoanalytiker und Linguist gleichzeitig. Ich habe auch Linguistik studiert, die habe ich aber wirklich nie verstanden. Wer hat mich da durchgebissen, aber keinen Spaß dabei gehabt. Und dann kam dieser Lacan und dann muss man noch wissen, dass ich mich mit Psychoanalyse ziemlich viel beschäftigt habe. Das hat mich auch fasziniert in den 70ern, Ende der 70er, als die anderen verzweifelt sind daran, dass jetzt alles vorbei ist, wie du ganz richtig gesagt hast, mit dieser Studentenbewegung 68 und die Folgen in den 70ern, das war ja dann mit der RAF und so, die war dann auch vorbei und dann war alles vorbei. Und dann kam die große Depression. Ich habe mich dann in diesen Strukturalismus, glaube ich, gerettet, theoretisch im Nachhinein. Ist mir das klar geworden. Ich habe gedacht, ja, aber vielleicht kann man doch noch was über die Welt verstehen, vielleicht ist doch nicht alles klar. Und gleichzeitig habe ich mich ja angefangen, mit dem Kino zu beschäftigen. Und dann habe ich etwas gemacht. Ich habe den Lacan ins Kino geschickt, wo der, glaube ich, nie war.
Könnte ich mir auch nicht vorstellen.
Und der Ausgangspunkt, um das noch zu sagen, war eine Geschichte bei Lacan, eine Erzählung, wo er in seiner Kindheit an der Atlantikküste ist, als ist ja Franzose, mit seinen Eltern und dann waren sie bei irgendwelcher Fischerfamilie und saßen mit in einem Boot und der Fischerjunge hat gesagt, siehst du die Sardinenbüchse, da schwang irgendeine Büchse im Wasser, die, siehst du sie, ja, sie sieht dich nicht, hat er gesagt, der Kleine. Und das fand ich interessant, ich habe das verstanden, das sind so Lacan'sche Äußerungen wie 30 Segel liegen im Hafen, ist deutlich konkreter, als wenn man sagen würde, 31 Schiffe sind da angebunden. das ist auch die Grenze zur Poesie. Also es kriegt eine seltsame, intensive Präzision. Eine poetisch, was Menschen Poesie nennen, was aber eigentlich für mich eine Zuspitzung an Echtheit ist. Und so ist auch die Sardinenbüchse etwas, wo man dann den ganzen Lacan eigentlich mit dem Beispiel verstehen kann. Deswegen hat er es auch gerne selbst erzählt. Du siehst etwas, aber sieht man dich auch dabei? Und was machst denn du für ein Bild? Was gibst du für ein Bild ab, während du dir ein Bild versuchst zu machen? Und darum geht's.
Und dann sind wir ja auch im Kino. Wir gucken was an, aber wir werden nicht angeguckt. Was natürlich, wenn man es jetzt konkret unter den Gesichtspunkt gerade der Strukturalisten, was geschieht da mit uns im Kino?
Genau.
Wir nehmen an Dingen teil, an denen man normalerweise ja nicht teilnehmen darf. Man guckt einem Mord nicht zu, man guckt auch nicht einer intimen Liebesszene zu. Mhm. Also was geschieht mit uns im Kino? Was ist das? Warum gehen wir da überhaupt hin? Dass uns das nicht peinlich wird.
Ja, es ist interessant, weil es nicht nur um diese semantische Ebene geht. Also man darf Verbrechen begehen, man darf sich in schöne Frauen verlieben oder in zwei gleichzeitig, man darf alles Mögliche machen. Die Voraussetzung dafür, dass man das machen darf, ist aber, dass man sich mit dem Helden oder der Heldin auch identifiziert. Also quasi mit deren Augen durch die Welt geht, die der Film erzählt. Eigentlich gehören wir dafür eingesperrt. Also es ist eine Art von Verrücktheit, die wir da genießen. Wir verlassen unser Selbst und zwar so bereitwillig. Das fand ich faszinierend, wie bereitwillig man sein eigenes Ich, dieses Wache, was einen täglich begleitet, als etwas, was man niemals verlieren will und verlieren darf. Man könnte nicht Auto fahren, man würde nicht mehr korrekt handeln, sich an die Regeln halten. Im Kino ist das alles anders und man darf quasi verrückt werden. Also man darf im Kino verrückt werden, man darf es sonst nicht, aber im Kino darf man es, man muss sogar. Wenn der Film gut ist, wird man richtig verrückt. Man sieht wirklich mit den Augen von anderen. Das ist das eine, was ich faszinierend finde. Und das andere ist die Aktionen, die da passieren, wenn sie ihn anschaut. Und wir sind jetzt bei einer Liebesszene, was ja eine Sternstunde des Kinos ist. Ein Moment der Wahrheit, der strukturalen Wahrheit vom Kino. Die Blicke verlieren sich ja ineinander. Ja, in den Augen des anderen kann man sich so verlieren wie im dunklen Kinosaal. In Wahrheit hat sie ja in die Kamera geguckt und er hat in die Kamera geguckt. Und wir sehen dann drittens etwas, ein Bild, das man nicht sehen kann. Das heißt in diesem Fall, sie verlieben sich. Also wir sehen ihr drittens ihre Liebe. Und das erinnert ein bisschen an Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Taube oben drüber. Und so ging das mit mir, theoretisch damals, im Patriarchat und dem, was das eigentlich als Gesellschaftsformation ist, der Weitergabe von Herrschaft, die sich eigentlich nicht begründen kann, warum das jetzt der Sohn sein muss und nicht die Tochter, außer durch das Gesetz, also den Heiligen Geist, der das sanktioniert. Die innere Wahrheit des Patriarchalismus, also der Männergesellschaft, die ja eigentlich nichts damit zu tun hat, ob einer biologisch Mann ist oder Frau, man kann das auch als Kanzlerin weitertragen oder als Ministerin, das ist kein Problem. Also das Geschlecht ist nicht wichtig, sondern das an Gesetze halten. Um das noch zu ergänzen, als ich damals mittendrin war, ist eine schöne Anekdote, ich lebte in Frankfurt, habe ja auch da studiert, also den Doktor gemacht, bei Alexander Kluge übrigens als Doktorvater. Als ich da mittendrin steckte, haben die Frankfurter gerade eine Frauenbeauftragte ins Leben gerufen, die erste, glaube ich. Und dann gab es eine Party und da traf ich sie. Und dann dachte ich, jetzt wollen wir doch mal was versuchen. Und habe sie gefragt, können Frauen genauso gut Auto fahren wie Männer? Und die hat ein Gesicht gemacht und hat die Umliegenden angeguckt und gesagt, wer hat den hier reingelassen? Ja, was ist das für ein komischer Typ? Wie kann man so eine Frage stellen? Ich habe später versucht, ihr zu erklären und dabei gemerkt, dass es aber hoffnungslos war. Ich wollte sagen, vielleicht ist das System des Autofahrens, dass man sich eben an diese bestimmten Regeln bis ins Unterbewusste hält, auch wenn es noch so praktisch ist, eine männliche Idee, ein männliches System, ein Ordnungssystem, das die Frauen vielleicht gar nicht einhalten sollten.
Ich fürchte, du bist verdorben worden durch das Kino, weil es gibt nämlich Regisseure, die genau das auf den Kopf stellen. Es gibt zum Beispiel einen Regisseur, der das immer getan hat, obwohl er sehr unter seiner Gattin gelitten hat, Alfred Hitchcock. Alma war wohl diejenige, die ihn immer getrieben hat. Mhm. Insofern hat er das dann immer abreagiert. Und es gibt einen Film, da sind es zwei oder anderthalb Frauen, die Männer fast in den Wahnsinn treiben. Vertigo. Mhm. aus dem Reich der Toten. Wo genau das ist, natürlich wird Kim Novak viel besser Auto fahren können, indem, wenn man nach ihrer Biografie in diesem Film ausgeht, als der James Stewart, dieser arme Wicht, weil sein Kumpel vom Dach gefallen ist, kann er jetzt nicht mehr in die Tiefe gucken und sie lotst ihn auf einen Kirchturm, was ganz gemein ist. Ja. Insofern denke ich, solche Kinoerfahrungen, vielleicht ist das unsere Generation gewesen, dass wir jetzt so völlig despektierlich mit solchen Sachen umgehen.
Vielleicht gar nicht despektierlich. Also ich glaube, für mich eher wirklich fasziniert und interessiert. Also das war ein Reich, was sich da aufgetan hat im Kino mit ganz verschiedenen Künstlern und Sprechweisen im Kino, das aber, wenn man wollte, so eine Intensität gekriegt hat, wie die, die ich eben beschrieben habe. Man kann ja Hitchcock, wie die meisten Menschen es weltweit ja getan haben, einfach als einen wunderbaren Krimi-Regisseur sehen. Man kann auch, wie wir beide wissen, den Hitchcock oder wie Truffaut dann entdeckt hat, woraus auch unter anderem die Nouvelle Vague wurde, diesem Interviewgespräch mit Hitchcock. Wie haben Sie das gemacht, heißt das Buch. Sehr empfehlenswert, immer noch. Die haben entdeckt, dass hinter diesem Krimi-Regisseur er was ganz anderes steckt. Der Mann tut er mir nachträglich leid. Der musste sozusagen im Korsett des Studiosystems der USA, musste der Filme drehen, die mussten erfolgreich sein, kommerziell. Es gab keinen Autorenfilm. Man durfte nicht spinnen und irgendwas machen für wenige Zuschauer. Aber er wollte ein Autorenfilmer sein und er war einer, der hat Filme Rear Window
über den Voyeur,
über Voyeurismus gemacht,
die sind großartig. Er guckt Nachbars in die Wohnung und sieht, was die da treiben.
Und das ist immer als Krimi.
Und außerdem, er ist gelähmt oder nicht gelähmt, er kommt nicht aus dem Rollstuhl raus und sieht, dass da drüben Schlimmes geschieht.
Genau. Also die Hitchcock hat das als Geschichte erzählt, aber hat immer in der Struktur, wie mal wieder ein anderer zu nennen, von der Spirale der Zeit erzählt und solche Dinge, ganz geheimnisvolle Dinge hat Hitchcock erzählt, die kaum einer mitgekriegt hat, außer uns Verrückten, die wir uns dann da reingesteigert haben. Und wenn man dann mit diesem Blick ans Kino geht, wird es natürlich manchmal ein bisschen traurig. Dann sieht man bloß irgendwelche banalen Geschichten, die einen langweilen. Ich muss ja auch sagen, wenn ich heute Filme beurteilen muss, mich interessiert ja die Geschichte eigentlich einem Film am wenigsten. Deswegen können die in der Sprache reden, die ich gar nicht verstehe. Ich glaube, dass ich zu 90% immer noch sicher wäre, wie der Film ist. Es geht eigentlich in einem guten Film immer um Gestimmtheit, also um das Atmosphärische. Und das ist immer ein psychologisches Rätsel, das ist kein anderes. Und das ist meistens auch eins zwischen den Menschen oder den Menschen und der Natur, aber dann steht die stellvertretend. Also es sind immer psychologische Geschichten und bestimmte Gestimmtheiten wie in einem guten Traum. Das ist eigentlich schon so. Der Traum, den man selber kennt, ist dem Film am nächsten. Und wie ich manchmal bei Menschen, von denen ich weiß, sie haben darüber noch nie nachgedacht, sage, versuchen Sie doch mal Ihren tollen Traum von letzter Nacht Ihrer Freundin oder Ihrem Freund zu erzählen. Sie werden ja merken, der guckt sehr angeblich interessiert, ist aber tief gelangweilt, weil Sie erzählen ihm zwar die Geschichte, aber nicht die Stimmung. Das schaffen Sie nicht. Dann wären Sie Poet, wenn Sie das könnten. Müssten Sie ein Gedicht aufsagen. Machen Sie nicht. Oder Musik komponieren. Also erzählen Sie die Geschichte. Das ist bloß der blöde Plot. Bloß die Story. Und deswegen ist die Story so unwichtig am Film. Das sieht man an dem Beispiel. Es ist immer die Stimmung und das ist die Kunst. Das ist eigentlich Filmkunst, ist eine Gestimmtheit herzustellen. Und zwar ein komplexes Gebilde, wie wir wissen, aus Handgriffen, die man machen muss auf allen Ebenen. Aber es geht immer um eine Intensität, die einem Traum ähnelt.
Ist vielleicht das, was uns die Strukturalisten mit auf den Weg gegeben haben, was nachwirkt, nachdem die auch längst passé sind, dass es eben Codes gibt, die ich kennen muss und die ich lernen kann. Wenn mir ein Film nicht genügend Codes vermittelt, dann finde ich ihn langweilig, dann verstehe ich ihn nicht. Mhm. Es gibt Filme, die wirklich aus Bildern, Alexei German habe ich in letzter Zeit gesehen, den Film Es ist schwer, ein Gott zu sein. Mhm. Überhaupt nicht verstanden, um was es da letztlich geht.
Ja,
aber es ist so wunderbar, wie er eben Bildrätsel mir aufgibt, die natürlich jetzt über den Film auch in die Kunstgeschichte gehen. Ist es das, was wir einfach können müssen, was wir lernen müssen, um Filme verstehen zu können?
Ja, also man kauft sich jetzt, im Internet ist ja kein Problem, für 5-6 Euro, sagen wir mal, La Città delle Donne von Fellini, die Stadt der Frauen. Bitte kaufen. einfach angucken und dann nochmal angucken. Da kommt alles vor, was ich jetzt gesagt habe, über diese Traumrealität von Kino. Der hat es erzählt, sehr spielerisch, sehr Mastroianni in der Hauptrolle, sehr witzig und ironisch. Aber es ist die Wahrheit vom Kino, die man da sieht. Und wenn man den dreimal angeguckt hat, dann erträgt man den sogenannten normalen, durchschnittlichen Spielfilm kaum noch, weil er einem so blöd vorkommt, weil er so auf einer Ebene läuft. Wir sind ja alle viel intelligenter. Das ist übrigens auch interessant, wenn man guckt, was junge Leute angucken bei Clips und jetzt bei Serien und Miniserien. Das ist ja auch so, dass die längst viel komplexer und schneller wahrnehmen, als es Ältere können, weil die Älteren könnten es aber auch. Die sind nur entwöhnt worden. Die bilden sich wirklich ein, sie würden es nicht verstehen. Das ist ja auch faszinierend, dass die Leute sagen, das habe ich nicht verstanden. Und wenn du nachfragst, haben sie alles ganz genau verstanden. Sie meinen nicht, sie haben es nicht verstanden, sondern sie wollen es nicht verstehen. Es war ihnen so unheimlich. Deswegen sagen sie, verstehe ich nicht.
Jetzt würde ich gerne einfach nochmal zurückgehen. Man hätte jetzt fast, wenn wir uns und dich so hier hört, du bist mit Kluge und mit Lacan in der Wiege aufgewacht. Jetzt lese ich, du kommst aus Langeoog und hast auf Langeoog gar noch die Schule besucht. Langeoog ist meine Lieblings-Nordseeinsel. Was treibt einen davon weg? Ich würde mein Leben lang gerne auf Langeoog bleiben. Da gibt es auch ein Kino. Also, was hat dich von Langeoog weggetrieben?
Also, ich bin da ja erstmal hingekommen. Also, geboren bin ich in Oberbayern. Mein Vater war Arzt bei der Bundeswehr. Deswegen waren seine beiden Söhne auch nicht bei der Bundeswehr. Weil wir wussten, wie das ist da. Einfach von der Anschauung. Wo das alles nette Menschen waren. Dann bin ich eigentlich, der Grund war eigentlich, ich bin von der Schule geflogen. Ja, ich bin vom normalen Gymnasium 1968 oder 69, glaube ich, gesegelt, weil ich den Streik gegen die Schule organisiert habe und sowas, wie sich das für 68, 69 gehört. Dann hat der Papa gesagt, such dir mal ein Internat. Und dann habe ich einen getroffen, der da gerade wieder weggegangen war und gesagt hat, es ist schrecklich. Ich sag, was ist denn schrecklich? Er hat es mir erzählt, dachte ich, nö, das klingt relativ gut im Vergleich zu dem, was da sonst los war in norddeutschen Internaten. Die war ja noch mit Frühsport morgens und in Reihe und Glied antreten, das war ja unglaublich. Die Schule war anders, hier hatte Herrn Gütling im Buxtehuder Schulmodell, ein Reformpädagogen und dann war eine tolle Schule. Ich war da 2 Jahre also und immer dann, wenn das Wetter nicht mehr so schön war, kamen wir wieder aus den Sommerferien zurück und hatten nach Sahara, wenn wir schon das Haus verließen, von diesem sogenannten Reizklima. Also es ist toll, es ist aber auch extrem, es war eine extreme Zeit, aber es war eine gute Grundsozialisation, was wir da so gemacht haben, war schön. Also war ein schulisches Kommuneleben. Und dann, ich weiß noch, wie wir zusammen mit 3 anderen gesagt haben, wir gehen nach Marburg zum Studieren und dann ein halbes Jahr später die DKP da im Stadtparlament war, da haben die Schulleitungen von Langeoog fest angenommen, dass das an uns lag, was aber nicht der Fall war. Aber so war die Situation damals, was wir da alles gemacht haben. Ja, dann bin ich nach Marburg, da hat es mir nicht gefallen, da war zu viel DKP und dann bin ich hier in Frankfurt gelandet. So kam's. Deswegen wohnen wir immer noch in der Gegend.
Und Frankfurt ist halt schon aufregend damals gewesen.
Ja, Frankfurt war sehr aufregend. Ich war mitten im Häuserkampf, wie unser ehemaliger Bundesaußenminister. Ja, das war aufregend, das war interessant. Ich habe ja jetzt Söhne, die einer ist schon erwachsen, fast gerade mal eben mit 18 und der andere 16 und so. Und dann erinnert man sich auch und denkt drüber nach, was das für eine irre Zeit war. Und wir haben es ja nicht verdient, dass wir in dieser tollen Zeit jung waren, aber es war schon toll. Man hatte eigentlich war man größenwahnsinnig. Man hat angenommen, ein Freund von mir neulich so formuliert hat, da gehörte uns eine Zeit lang die Welt, wir haben es nur nicht gemerkt. Ich glaube sogar, wir haben es gemerkt. Wir waren sogar sicher, dass sie uns gehört. Uns gehörte die Zukunft, alles. Wie man sieht, wurden wir auch Bundesaußenminister oder Festivaldirektoren oder was auch immer. Also es wurde ja auch was aus uns. Wir hatten überhaupt keine Existenzangst. Wir hätten nie an die Rentenkasse gedacht. Ich habe mein Studium gewählt unter dem Gesichtspunkt, ob es mich klug macht, aber nicht, was es für einen Beruf ergeben wird. Ich habe nicht angenommen, dass ich jemals einen Beruf werde überhaupt ausüben müssen. So groß war der Irrsinn. Das ist nicht übertrieben. Und als ich dann wurde ich Filmkritiker, das war auch nur zufällig, das habe ich ja auch 12 Jahre gemacht. Und dann war die Frage, ob ich dieses Festival Mannheim übernehme. Und dann dachte ich, das kannst du gar nicht. Konnte ich auch nicht. Aber ich habe 3 Jahre gebraucht, dann konnte ich es.
Ja, da wollte ich jetzt gerade mal nachfragen. Mannheim war ein legendäres Festival. Damals hieß es noch die Filmwoche Mannheim. Das war wirklich so die Gegenberlinale in den 50er und 60ern. Was man heute sich nicht mehr vorstellen kann, Da war ein Juryvorsitzender, ich glaube es war 66, 67, Josef von Sternberg, der dann sagte allen, als er dann die Preise da verlieh, ach wissen Sie, ich habe nie in meinem Leben einen Preis bekommen. Deshalb ist jetzt ganz lustig, wenn ich Preise verleihe, aber machen Sie sich nichts draus. Man muss keine Preise bekommen. Und in der ersten Reihe saß ein dadurch wohlgetrösteter Rainer Werner Fassbinder, das war der amerikanische Soldat, der da uraufgeführt wurde, hat auch keinen Preis gekriegt. Er hat, glaube ich, nie einen Preis für den Film gekriegt. Mhm. Aber das war einfach legendär. Dann wurde dieses Festival von einer legendären Frau geleitet, Fay Vaillant. Fay Vaillant war eine Duzfreundin von Fritz Lang und hat mit ihm korrespondiert. Sie hat lange die Filmclub-Bewegung als Geschäftsführerin geleitet, ein ganz wichtiges. Und da war man dann schon erstaunt, als Fay dann irgendwie auch im hohen Alter endlich mal sagte, ich mach's jetzt nicht mehr. Und dann ein junger Mann, der Filmkritiker war, nachdem gerade ein anderer Filmkritiker ein Festival gegen die Wand gefahren hatte. Eine Herausforderung, weil diese Mannheimer Filmwoche hatte mit einmal ganz viel schreckliche Konkurrenz gekriegt. Die Filmtage Hof, ja. Die Berlinale hatte sich mit einmal auch ganz anders aufgelegt, war nicht nur Glamour und Gina Lollobrigida, sondern das waren auch Margarete von Trotta und so. In dieser Umbruchsphase der Filmfestivalsituation in Europa, ja, was ist da auf dich zugekommen?
Ja, das war eben das, was ich meine mit, das konnte ich nicht. Ich konnte, dachte, ich verstehe was von Film, aber das ist ja nur ein kleiner Teil, wenn man ein Festival macht. Es gibt erstmal inzwischen über 1000 internationale Festivals weltweit. Wir haben jetzt 100 Festivals in Deutschland alleine, über 100 in Frankreich und so weiter. Das ist die eine Situation. Das zweite ist damals, Fay Vaillant, mit der ich ja befreundet war, die mich selber vorgeschlagen hat. Das tat ihr dann wieder leid, weil sie doch nicht aufhören wollte. Das war nicht so einfach, die zu beerben. Da habe ich auch viel Lehrgeld bezahlt und gelernt. Ich kann da stundenlang Geschichten erzählen, wenn Sie wollen.
Eine sehr herbe Dame.
Herne war eine herbe Dame, aber die war sehr herzlich und sie hat immer vom Bauch aus gearbeitet und die war natürlich auch das Kind ihrer Zeit und sie wollte zum Beispiel als Vertriebene nichts mit Geld zu tun haben. Und es brach aber das Zeitalter dann an in den 80ern, wo es nur noch ums Geld ging, plötzlich in Deutschland in der Branche. Und das hat sie nicht mitgemacht. Und das war verheerend, weil Mannheim hatte diesen wunderbaren Ruf, diese Position. Das war das Festival, wo man verrückte Filme sehen konnte oder präsentieren konnte, die anderen nicht haben wollten. Berlinale wollte ja Fassbinder nicht. Oder Truffaut, so Leute liefen in Mannheim. Ja, die haben, Nouvelle Vague hat dieses Festival in Mannheim regulär erobert. Gute Zeit. Aber dann wurde es schwierig und da hätte man umlenken müssen. Und da hätten dann auch mal die Mannheimer Verantwortlichen in die Tasche greifen müssen und das Festival besser ausstatten. Es war immer unterfinanziert, es ist heute noch unterfinanziert, obwohl ich das Budget schon verdreifacht habe in meiner Zeit. Es ist immer noch lächerlich im Vergleich zu dem, was andere haben. Das liegt daran, dass Mannheim keine Filmstadt ist und es hat keine Lobby. Also du bist der Einzige auf weiter Flur, der sagt, das ist wichtig, was wir hier machen. Das ist sehr komisch. Gibt eine gewisse Freiheit, aber es ist auch manchmal ganz anstrengend. Ja, und das zu beerben bedeutete, ich habe eine Recherche gemacht, dann habe ich eine New Yorker einflussreiche Dame gefragt, was denkst du von Mannheim, hat sie gesagt, die war nämlich in der Jury, die hat Fay leichtsinnigerweise in die Jury genommen. Die hat dann gesagt, the industry is not there. Das war ein vernichtendes Urteil, die Industrie ist nicht da. Also da gibt es keine Geschäfte laufen da. Und es ging jetzt nur noch um Geschäfte. Ich habe dann die Mannheim-Meetings erfunden, damit sie Geschäfte haben. Ich habe alles Mögliche gemacht und habe es tatsächlich hingekriegt. Also da musste ganz viel passieren, um das Schiff da wieder hochzukriegen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Jetzt verändern wir gerade wieder was, bringen Serien ins Programm, weil ich denke, dass man eben aufpassen muss, wenn man Festivals macht. Man darf sich da nicht ausruhen auf Verdiensten, die man, dazu tendiert man ja, dass man von dem, so wie wir beide, wenn wir hier reden, ja, von dem lebt, was man in seinen 20er, 30er Jahren erlebt hat und dann nichts mehr. Es gibt ja auch Lehrer, die immer nur wie sich wiederholen und Professoren haben einmal nachgedacht und dann spulen sie es ab, bis sie in die Pension gehen. Das ist ja alles ganz, finde ich ganz schrecklich und das mache ich auch nicht. Ich habe auch viel zu kleine Kinder dafür. Das kann man nicht erlauben. Ich bin mental nicht in Rente und auch nicht in Aussicht. Ich bin gar nicht so, ich mag das auch nicht. Ich halte das für verheerend. Ich halte auch diese ganze Altersbegrenzung für verheerend, dass Leute, die richtig was drauf haben, dann in Rente geschickt werden. Ja. Also wenn sie wollen, gut. Aber wenn sie nicht wollen, trotzdem geschickt werden, halte ich für absurd. Also gut.
Wenn man jetzt gerade etwas Neues präsentieren will, muss man sich auch, glaube ich, neue Formen ausdenken. Weil Serien Gut und Schön. Alle haben es entdeckt. Berlinale hat inzwischen eine Serie gehabt. Cannes hat jetzt auch mit Einmal will Serien. Du machst in Mannheim Serie. Aber das ist ja etwas sehr Schwieriges. So eine Serie, damit man gerade jetzt die Neuen, haben ja eine Geschichte, die fortlaufend erzählt wird. Da reicht es eben dann doch nicht, wenn ich Folge 1, 2, 7 und 12 zeige.
Doch. Glaubst du? Ja, ja. Siehe vorne. Ich habe ja vorhin gesagt, die Geschichte ist nicht so wichtig. Das glaube ich auch. Man kann sich manchmal vorstellen, wie es weitergeht. Und wenn man sich was Falsches vorstellt, ist es auch egal. Natürlich sind die Serien so gemacht, dass man sie alle sehen will. Das ist ja klar. Das ist ja wie die erste Serie, ist quasi zum Anfixen. Das ist schon klar. Wir haben einen fundamentalen Strukturwandel. Das Kino hat die Position nicht mehr. Das Festivals hängen ja eigentlich am Kino. Festivals sind sozusagen der festliche Moment, in dem Kino zelebriert wird. Die Wahrheit ist aber, dass das Kino in wenigen Ausnahmefällen, auch wenn es im Moment da und dort nochmal wunderbar läuft, ja, mit Til Schweiger oder anderem oder Fuck You Goethe 2 oder 3 oder 4, übrigens auch eine Serie, in Wirklichkeit ist das Kino nicht, hat es längst nicht mehr diese Position, die es hat, und ein Festival auch nicht.
Da würde ich jetzt vehement widersprechen.
Ja, gerade. Wir haben eine andere Funktion gekriegt. Wir haben eine andere gekriegt. Klar. Wir haben aber nicht mehr die, die es mal hatte, nämlich sozusagen den jungfräulichen Film zu präsentieren, den noch keiner gesehen hat. Berlin schafft es ja kaum. Die haben ja Filmpremieren, wo am nächsten Tag das Ding im Kino startet. Das ist ja völlig absurd. Da haben sie ja einen Tag mühsam ausgehandelt. Oder guckst du das Programm von Venedig an. Zwei Drittel Newcomer, das ist das andere Problem. Unser Festival ist spezialisiert auf Newcomer. Zwei Drittel des Wettbewerbsprogramms und auch der Sieger ist ein Erstlingsfilm. In Cannes waren es dieses Jahr die Hälfte. Das heißt, es gibt auch keine Autorenpflege mehr. Cannes ist ja noch am besten. Ja, die lieben ja ihre Autoren, die sie mal entdeckt haben, und pflegen die. Es ist ein exzellentes Festival. Also Cannes hat es wirklich geschafft, ein ästhetisch anspruchsvolles Festival zu sein, das gleichzeitig der größte Marktplatz der Welt ist. Hut ab. Eine wunderbare Arbeit, ja. Venedig hat es schwer, Berlin, alle anderen haben es schwer und krebsen rum. Und wie schwer müssen wir es erst haben? Also auf der professionellen Ebene. Aber es gibt noch eine zweite, und die ist, man macht ein Festival für die Menschen. Und da gibt es ja einen seltsamen Effekt. Die Menschen sind ja, glaube ich, je mehr sie vor ihrem PC sitzen, daheim, ja, stundenlang, desto größer wird, ohne dass sie es merken, die Sehnsucht danach zusammenzukommen. Ja, das muss nach Menschen riechen. Das muss voll sein. Auf der Parkinsel 1200 Platzkinos, die sind voll. Am Wochenende sind die beide parallel zur selben Zeit voll mit Menschen. Und die schauen sich Filme an, die sie drei Wochen später auch kaufen können oder im Fernsehen sehen oder im Kino. Aber sie wollen zusammenkommen. Und diesen Effekt haben wir bei beiden Festivals. Und das ist interessant.
Das ist hochinteressant. Ich habe also die schönste Erfahrung, die ich, glaube ich, im letzten Jahr oder so bei dir bei einem Festival gemacht habe. Sehr aufschlussreiche Erfahrung. Ein Verleiher sah, der 4 Wochen später, du hast den Film gezeigt, 4 Wochen später sollte der ins Kino kommen. Der sieht da Schlangen vor dem Kino stehen. Man hat gesehen, wie bei dem irgendwie schon so die Kasse klingelte und er sich ausgerechnet hat, wie viel 100.000 da denn wohl hochgerechnet auf die ganze Bundesrepublik bei ihm. Dann diesen Film gucken und sich schon also im 7. Himmel gesehen, was passierte, was immer bei solchen Sachen passierte. Tja, das waren die vollen Kinos bei dir. Hinterher lief dieser Film, ja, ach Gott, ja, wie solche Filme eben laufen, und hatte dann, glaub mal, so 10.000 oder 15.000 Besucher. Mhm. Damit kauft man sich keinen großen Apfelbaum, sondern das ist dann schon ein kleines Sträuchlein, das man sich davon leisten kann. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist, dass Festivals, gerade wie deine Festivals, eine wichtige Funktion haben. Es gibt ganz viele Filme, die wirklich nur da laufen und sonst nirgends. Dann gibt's noch Osnabrück, vielleicht auch noch, wenn sie es ganz toll schaffen, dürfen sie bei Sundance mal laufen in Amerika. Und bei 20 anderen, da steht dann, wenn der dann irgendwann ins Kino kommt, ist da eine riesen Liste, wo die überall gelaufen
die
sind.
Touren,
aber das sind Filme, wo man wirklich sagen kann, und das wollte ich jetzt einfach von dir wissen, gibt es Filme, von dem man sagen kann, es sind Festivalfilme und keine Filme, die ins reguläre Programm kommen?
Nein, nein, das gibt es nicht. Filme, die auf unseren Festivals so funktionieren, dass die Leute sie alle sehen wollen, weil sie haben nur eine Beschreibung. Manchmal haben auch den Freunden, Freundinnen, Nachbarinnen was erzählt, aber meistens haben sie ja nur unseren Text. Das heißt, der verspricht etwas und davon versprechen sie sich was und deswegen kaufen sie ein Ticket. Diese Filme müssen auch eigentlich im normalen Alltagskino oder im Fernsehprogramm funktionieren.
Und warum tun sie es dann nicht?
Es liegt nicht an den Filmen, dass sie es nicht tun. Es liegt an den Kinos. Das Problem ist, dass das Vertrauensverhältnis zum Kino im Eimer ist. Zum Programmkino sagen. Ich rede jetzt von Programmkinos, von anspruchsvollen Kinos, an die man früher, also das war auch die Idee des Programmkinos, daher kommt auch der Name, die machen ein Programm und man geht, so wie Leute ins Theater gehen, wenn nicht gerade ihr Lieblingsfeind gespielt wird, also was sie gar nicht aushalten, dann gehen sie also heute mal ins Theater, das wird schon was sein. Und so ist man ins Kino gegangen. Man ist in sein Programmkino gegangen und die haben ein intelligentes Programm gemacht und man hat neue Erlebnisse gehabt. Und diesen berühmten Horizont erweitert. Das gibt's nicht mehr. Die Leute gehen in Filme, die gehypt sind, von denen alle reden, die man jetzt gehen muss. Und deswegen, umgekehrter Schluss, haben sie kein Vertrauensverhältnis zu ihrem Kino als Kino, sondern immer nur zu dem einzelnen Film. Und das ist verheerend, weil diese intelligenteren Filme wenig Budget für Werbung haben. Das heißt, sie können gar nicht mitspielen. Die sind eigentlich darauf angewiesen, dass es Kinos als Orte gibt, wo man hingeht, so wie man in sein Lieblingslokal geht, auch wenn man nicht genau weiß, was der da heute kocht. Ja, und daran liegt es. Also bei Festivals haben die Menschen gelernt, deswegen dauert es auch immer eine Weile, bis ein Festival sich etabliert hat, aber sie haben gelernt, diesem Programmmachern zu vertrauen. Du wirst den Abend nicht unter dem Wert hergeben. Es wird irgendwas sein. Und deswegen kommen sie. Weil allein der Text, der da steht und den Film schildert, der kann es nicht sein. Es muss ein Vertrauen geben. Wie gesagt, ein Lokal ist ein gutes Beispiel. Zu einem guten Restaurant hat man ein gewisses Vertrauen, wenn man dreimal da gut gegessen hat. Und dann geht man blind hin.
Blind geht man vielleicht auch dahin, wenn ich weiß, jetzt reden wir über das zweite Festival, das du machst, das wirklich in seiner Form so keine Konkurrenz hat. Das ist das Festival des deutschen Films auf der Parkinsel von Ludwigshafen. Ludwigshafen, da weiß man nur, da ist BASF und sonst nichts. Mhm. Diese Parkinsel ist zauberhaft schön. Mhm. Man kann da nicht mit dem Auto hinfahren, sondern muss zu Fuß gehen, was also schon einen gewissen, einfach sich drauf einlassen. Es erwartet ein zauberhaftes Ambiente. Mhm. In diesen Zelten, die, wo man sieht, das hat alles als sehr, sehr viel Geld gekostet, aus ganz normalen Zelten, richtig tolle Kinos, die unserem Anspruch, dass wir heute technisch an ein Kino stellen, eben erfüllt. Und da geht man hin. Wenn das jetzt in der Turnhalle von, was weiß ich, Ludwigshafen, Kotzewinkel oder so wäre, könnte ich mir, wenn man das natürlich auch entsprechend, kann man gut verkaufen. Aber wäre der Run nicht so und wäre dieses Ambiente nicht so, würden sich nicht Leute wirklich an einem ganz normalen Nachmittag mitten in der Woche bei 35 Grad im Schatten aufmachen, einen Film zu gucken, der bereits durch die Kinos gegangen ist und da restlos abgesoffen ist, vielleicht auch nicht so besonders doll ist, dann glaube ich dir einfach nicht, dass das Festival da keine, eben den Event nicht doch schafft. Das Ambiente doch schafft.
Ja, aber ist ja kein Widerspruch. Also der Event kommt dazu. Der Wunsch, zusammenzukommen, habe ich gesagt, unter Menschen zu kommen, der ist groß. Und wenn dieser Ort, wo man Menschen trifft, eben nicht der Vorplatz vom Bahnhof ist oder irgendwas anderes Unschönes, sondern etwas, wo man gerne hingeht, wie in ein schönes Gartenlokal. Und so sieht das da ja aus. Ein Traum von einem Gartenlokal, diese wunderbaren hohen alten Bäume, also es ist toll. Ich habe den Ort damals gesehen, einen Tipp, und habe eine Minute gebraucht und wusste, wir machen hier das Festival hin. Es ging ganz schnell. Dieser Ort ist wichtig, aber der Wunsch der Menschen zusammenzukommen ist noch wichtiger, sonst kann der Ort noch so schön sein. Und dann brauchen die Menschen, wenn sie zusammenkommen, kriegen sie von uns sozusagen einen Anlass, warum sie das machen. Der unterscheidet sich auch nochmal von einem normalen Stadtfest oder so, ja, wo man sagt, okay, ich muss mich heute vergnügen. Ich kann eigentlich nur essen, trinken und quatschen. Wir bieten jetzt noch etwas, das aber wiederum nicht so unbedingt so schwer ist wie Oper, ja, im Opernhaus, sondern etwas leichter ist, leicht verdaulicher, verspricht es, gar nicht immer der Fall, aber die Leute glauben es vielleicht erstmal. Und das heißt, es gibt einen Anker, einen intellektuellen, anspruchsvollen, ästhetischen Anker, unter dem man sich trifft, warum man sich trifft, warum man zusammenkommt. Ich habe das mal aus Spaß intellektueller Biergarten genannt, was dabei rauskommt. Also das, deswegen haben die auch zu 80% Abitur, die da hinkommen. Das steuert man natürlich auch durch die Auswahl der Filme. Das kannst du ganz schnell verändern, wenn du das willst. Also es ist auch Bürgertum und Bildungsbürgertum, wenn auch nicht nur, aber doch zum Großteil, was normalerweise auch in Konzerte, wenn du an dem Ort jetzt am Sonntag eine Matinee-Konzert machen würdest, jetzt dasselbe Publikum. Aber die Filme spielen immer noch trotzdem eine Rolle. Das heißt, die gehen wirklich ins Kino, wobei ich jetzt mal gefragt habe, wie viel eigentlich so kommen, ohne ins Kino zu gehen. Da habe ich gemerkt, wir hatten noch viel mehr als diese 80.000, 90.000 Zuschauer. Aber ist ja auch kein Wunder. Aber dann gehen sie eben heute mal was trinken und morgen wieder ins Kino. Also sie hängen schon daran, dass es ein Festival ist und sie wissen es. Und deswegen entsteht auch dieser Effekt, dass sie Filme angucken, die sie vielleicht normalerweise eben wegzappen würden. Es ist ja nicht so, dass wir nur, jetzt wie du vorhin gesagt hast, so seichte Filme haben für dich als Cineasten.
Nicht,
ist das
manchmal
ein bisschen hardcore-artig. Ich verstehe dich. Ja, manche Dinge sind ein bisschen zu einfach gestrickt und ich sage mir, gut, muss auch sein. Es ist immer noch nicht das, was RTL ausstrahlen würde. Davon sind wir noch weit entfernt. Aber es kann auch nicht nur Experimentalfilm sein, den du nur noch um Mitternacht im Fernsehen siehst. Das geht auch nicht, obwohl ich immer ein paar dazwischen sprenge und reinwerfe. Und weil es mir Spaß macht, die Menschen da irgendwie zu verführen und zu irgendwas zu bringen, was sie bisher überhaupt gar nicht gesehen haben. Ja.
Solche Ereignisse hängen an Personen. Nun bist du wirklich diese ganzen Wochen omnipräsent auf dieser Insel. Du führst jeden Film, mehr oder weniger jeden Film selber ein. Das ist eine unglaubliche Kraftleistung, dass wir gestemmt sein. Gut, du, deine ganze Familie ist mit dabei, die dich höchstwahrscheinlich dann auffängt backstage und pflegt und dir hier übers Köpflein streichst. Aber dieses einfach zu konzipieren braucht doch unglaublich viel Kraft und eine auch ungebrochene Kreativität.
Mhm. Ja.
Das fasziniert so an und das wird, glaube ich, auch gewürdigt, dass man sagt, der Kötz, der ist halt da und das ist sein Festival und wenn der was sagt, dann wird das schon stimmen. Woher nimmst du diese Autorität letztlich auch?
Ja, die entsteht, glaube ich, dadurch, dass ich es tatsächlich ernst meine. Also ich mache das gerne, ich meine es ernst. Ich habe eigentlich nie im Leben irgendwas gemacht, nur weil ich dafür Geld kriege. Oder nur, weil ich damit berühmt werde oder so. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Also die Glücksformel, die ich mir mal ausgedacht habe für Leute, die wissen wollen, ob es ihnen eigentlich gut geht, die erzähle ich jetzt an der Stelle. Wenn der reiche, berühmte Onkel aus Amerika dir deine 20 Millionen, Milliarden, müssen wir heute sagen, vererbt hat und du musst nicht mehr arbeiten, wie viel Prozent von dem, was du gerade noch getan hast, beruflich, würdest du weitermachen? Die Prozentzahl ist die Glücksformel, nicht? Je näher an 100, desto besser geht's dir. Und ich bin bei 98 oder 95. Ich mache es wirklich nicht fürs Geld. Und ich glaube auch, dass die Menschen das merken. Es macht einem Spaß. Ich bin aber auch so eine Rampensau. Ich stehe da gerne, laufe warm, fühle mich wie Gottschalk und sag auch zu meiner Mitarbeitern, ich muss jetzt mal eben wieder den Gottschalk machen auf der Bühne. Ich moderiere auch Filme an, ist gar kein Künstler da. Stell mich selber vor, inzwischen klatschen sie schon, wenn ich auf die Bühne komme. Meiner Frau ist das total peinlich, weil sie fürchtet, dass ich nach dem Festival gleich weiter Beifall brauche. Aber ich habe gelernt, dass es den da nicht mehr gibt.
Du hast ja eine große Familie, die klatschen.
Ich habe fünf Kinder, die klatschen noch keineswegs.
Wenn immer Vater, noch Papa wenn nur Vater wieder. Kommt, wird geklatscht oder
ach,
so.
Ach was, ist nie im Leben. Das fällt ganz was anderes ein.
Ja, so. Jetzt mal zur Realität, dass jetzt, glaube ich, wenn man so die Zeitungen, die Journalie liest, nun ist diese Parkinsel ja nun nicht Eiland unbewohnt, irgendein Atoll in der Südkaribik, sondern Ludwigshafen und zwar, wo reiche Menschen schicke Villen gebaut haben, die sicher diese Villen in der Absicht gebaut haben, in Muße unter alten Bäumen den Rhein zu genießen. Und jetzt in der schönsten Jahreszeit fallen auf diese Insel, wo ich für viel Geld mein Haus gebaut habe, 80.000 Leute ein. Den Unmut kann man doch schon verstehen.
Ja, aber ist ehrlich gesagt, das sind eine Handvoll von Menschen, die sich darüber aufregen und zum Teil verstehe ich das, wenn sie da einmal geparkt haben, auch wenn es gar nicht ihr Privatparkplatz ist, ist der jetzt besetzt und wenn sie sonst mit dem Hund da spazieren gegangen sind, stehen da jetzt Zelte. Aber es sind wirklich, die meisten Anwohner dort, ja, sind Festivalfans und kommen regelmäßig dahin und erklären uns einer nach dem anderen, wie toll das Festival ist, endlich ist hier was los. Sie haben es ja auch nur an 10% des Jahres oder 5 und es ist nur auf 10% der Fläche der Insel. Also das muss man nicht übertreiben, glaube ich. Im Gegenteil, es ist eher so, dass die Ludwigshafener, wie ich habe nochmal so eine Umfrage während des letzten Festivals gemacht, weil ich es wissen wollte, das waren unter 5%, die allein schon mal die Tatsache stört, dass da immer mehr Menschen kommen. Die anderen freut's, weil sie sagen, ich treffe jetzt lauter Bekannte hier. Das ist eigentlich toll. Das ist so ein richtiger Treffpunkt geworden, der Ludwigshafener. Und dann haben wir Menschen aus der ganzen Pfalz und der Umgebung, die da anreisen. Das werden hier jedes Jahr mehr. Also ich glaube, dass dieser Effekt für die Stadt Ludwigshafen ohnehin eine unbezahlbare Werbung, die die Stadt plötzlich hat, aber auch von der Infrastruktur her ein Meeting Point, der entstanden ist, wo die Menschen, die nehmen Urlaub dafür, damit sie da dabei sein können und da möglichst jeden Abend sind. Da steht das andere, glaube ich, in einem guten Verhältnis, diese Einbußen, die es bedeutet, die wir ja jedes Jahr weiter reduzieren. Wir machen Bus-Shuttles, laut sind wir auch nicht, weil Kino ist gar nicht laut. Das Einzige, was da laut ist, ist Leute, die irgendwo parken und ihre Türen schlagen. Wir organisieren Parkplätze dafür, wie gesagt, finanzieren ganzen Bus-Shuttle. Also das Problem ist nicht so groß, wie es von Ferne dann in irgendwelchen Leserbriefen auftaucht. Die Medien nehmen sowas gerne auf. Es gibt auch keine Fraktion in diesem Stadtrat, der nicht begeistert ist von dem Festival. Ich verstehe es auch. Wir haben auch nicht gewusst, was wir da Tolles anrichten, als wir angefangen haben. Wir haben nicht gewusst, ob es funktioniert. Eher haben sie alle gesagt, nach Ludwigshafen geht keiner. Inzwischen kommen sie überall her, dahin. Und dann gab es schon 100 Festivals in der Branche, haben sie uns alle einen Vogel gezeigt. Was soll der Quatsch? Und wir haben gesagt, nö, wir machen das. Und jetzt sind wir das nach Berlin, was Publikumsbesuch anbetrifft, zweitgrößte Festival Deutschlands. Und sind ein echt beliebter Punkt, auch bei den Künstlern und Schauspielern, Regisseuren, die wollen alle zu uns kommen. Und ich werde das ein bisschen ausbauen. Ich will auch noch im Hintergrund, dass das Festival ein Branchentreff wird, übrigens für Fernsehmacher. Ich glaube, das ist ein wichtiges Feld, dass die wieder ins Gespräch miteinander kommen, was nicht mehr passiert.
Also es ist so, dass der Erstling vom Zweitling überholt wurde. Ganz so einfach hat es das Filmfestival Heidelberg-Mannheim, glaube ich, nicht. Das liegt fast am Ende des Jahres, zumindest der Festivalsaison. Es hat ein breit aufgefächertes Programm, international. Welche Konzepte muss man da für die Zukunft entwickeln, dass das nicht so dann doch so ausschaut wie die Brosamen, die von des Herrentische im Laufe des Jahres gefallen sind.
Nee, das ist nicht unsere Situation. Wir haben wirklich hervorragende Debütfilme. Es sind ja alles Anfängerfilme. Das ist die Spezialität Mannheim-Heidelbergs. Der Ruf ist ungebrochen und die Filmauswahl ist großartig. Also ich habe überhaupt kein Problem. Übrigens auch die 8 Serien, die wir präsentieren, sind toll. Also das ist wirklich interessant aus der ganzen Welt. Und es sind Sachen, die man wirklich noch nicht gesehen haben konnte. Diese Anstrengung machen andere Festivals, die auch Serien zeigen, übrigens nicht. Also wir versuchen vorne zu sein und wirklich neue Talente zu entdecken und wir werden begleitet von 50.000 Menschen, die ein Ticket kaufen. Das ist ja jetzt nicht so schlecht. Und die Kinos sind zwar halb so groß wie auf der Insel, aber sie sind auch voll. Also es gibt ein großes Interesse daran. Ich sehe da eigentlich, dass der Zeitpunkt am Ende des Jahres ist auch prima. Der ist überhaupt nicht schlecht. Ja? Andere Zeitpunkte wären viel schlechter. Das ist alles in Ordnung. Sicherlich gibt es eine Einschränkung, das liegt am Metier. Du hast Filme, wer will denn jetzt einen Newcomer-Film aus Bulgarien sehen? Erstmal so auf Anhieb kaum jemand. Wenn er das mal gesehen hat letztes Jahr, dann will er auch dieses Jahr kommen, weil er dann gemerkt hat, es sind wirkliche Erfahrungen, die man da macht. Aber wenn ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe, ja, dann komme ich nicht einfach so. Während da in Ludwigshafen jedes Jahr 5 oder 10% Menschen einfach zum ersten Mal kommen immer wieder drauf. Das ist hier nicht so. Also da bewegen sich Menschen in Mannheim, Heidelberg auf dem Festival schon. Er bewegt sich ein Kreis, der immer wieder kommt und der dann vielleicht um 2% erweitert wird, wenn wir gut sind, auch 3 oder 4. Also das ist eine, aber das ist übrigens bei anderen Festivals auch nicht anders. Und wir haben eine Besucherfrequenz mit diesen 50.000 in Relation zur Größe von Mannheim und Heidelberg. Die entspricht perfekt dem Berlinale-Besuch. Also wenn man die Größe von Berlin nimmt, an Einwohnerzahlmäßig. Und wenn man sich umgekehrt vorstellt, das Forum der Berlinale müsste alleine existieren, ohne die Berlinale, als Solo-Festival. Ja, wie schwer hätten die es denn mit ihren Filmen? Also das ist alles ganz normal. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie eine Krise haben. Natürlich muss man trotzdem immer gucken, dass man nicht einschläft und vorne bleibt und was Neues macht und frisch bleibt. Das Festival kann man nicht machen wie ein Beamter, ist völlig ausgeschlossen. Ja. Ich habe immer auf Lehramt studiert, aber dann war ich 4 Wochen an der Schule und dann habe ich gedacht, das mache ich nicht. Dann habe ich einen Lehrauftrag an der Uni gemacht, dann habe ich eine Weile gemacht, es war auch interessant, aber dann dachte ich mir, diese grauen Wände bis zur Pensionierung, das hört sich auch nicht gut, sieht nicht gut aus. Also es ist schon eine persönliche Einstellung, die ich habe mit dem Umgang auch mit Erfolg. Also ich habe mal irgendwann an die Wand gehängt einen Spruch im Büro, den ich gefunden habe, wenn wir heute nichts ändern, bleibt nicht so, wie es war.
Ganz herzlichen Dank. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Bedanke mich sehr.